Ja, dann können wir anfangen. Lieber Kollege Dott, das American College of Critical Medicine hat schon vor einigen Jahren 4 Empfehlungen bezüglich der religiösen und spirituellen Unterstützung in der Intensivmedizin vorgeschlagen. Erfassung von spirituellen Patientenbedürfnissen, Berücksichtigung im Behandlungsplan, ein entsprechendes Training für Ärzte und Pflegende, Einbeziehung von Sozialarbeitern und Seelsorgern, auch dessen, was diese Berufsgruppen uns Ärzten mitteilen und sogar ein respektvoller Umgang mit dem Wunsch der Patienten zu beten. Jetzt wäre die Frage, was ist davon auf unseren europäischen Kontext übertragbar? Was gibt es vielleicht schon möglicherweise in anderer Formulierung?
Also ich glaube, dass zu der ersten Frage quasi Erfassung der Patientenwünsche, da gibt es, sagen wir mal, ein Bestreben, zumindest quasi die Wünsche bezüglich der therapeutischen Unterstützung beziehungsweise eben der Unterlassung von therapeutischer Unterstützung wahrzunehmen. Sobald das dann eben tatsächlich geäußert wird, gibt es natürlich auch die Frage, warum das so ist. Und da ist es so, dass die Überprüfung der Stichhaltigkeit eines Patientenwunsches immer eine Auseinandersetzung bedeutet mit der Person des Patienten und natürlich seines Umfeldes. Die erfordert schon, dass man sich auf diese, spirituelle Dimension einlässt. Sonst wird es nicht funktionieren. Also selbst wenn man zum Beispiel einen spirituellen Hintergrund für eine Entscheidung nicht nachvollziehen kann, würde man es auch trotzdem verstehen
wollen. Ja. Richtig. Also wenn die beiden verschieden sind, der Patient und der Arzt oder die Ärztin.
Zum Beispiel. Also Also dadurch, dass es eben Patientenverfügungen gibt, in der der Patient seinen persönlichen Willen festlegt, gibt es auch die Notwendigkeit, sich mit der Person des Patienten auseinanderzusetzen und seinen persönlichen Hintergründen. Ob das tatsächlich stattfindet, ist also quasi die nächste Frage in jeder Situation. Aber prinzipiell ist, der Patientenwunsch bezüglich der faktischen, Therapieentscheidung schon ein Anlass, sich über den Patienten mehr Gedanken zu machen als nur über, Diagnostik und Therapie.
Wie wird das denn eingeübt? Also gerade jetzt bei Kollegen und Kolleginnen, die in der Ausbildung sind, damit umzugehen, auch mit Grenzsituationen umzugehen?
Ich glaube, das ist tatsächlich noch eine andere Frage. Also das würde ich tatsächlich zurückstellen, weil quasi da geht es einfach erstmal um die faktische Umsetzung eines Patientenwillens. Und das ist quasi das Einzige, was institutionalisiert ist, wo man sagen kann, in Grenzsituationen muss man sich mit der Person des Patienten auseinandersetzen, obwohl er zum Beispiel selber nicht befragbar ist. Das ist ein Punkt und der nimmt quasi den ersten Punkt dieses American Colleges auf, dass also die Patientenbedürfnisse zum Teil erfasst wird. Das ist allerdings nur ein sehr kleiner Teil, weil natürlich das Umfeld eines Patienten, der zum Beispiel einen Therapiewunsch äußert, der auf eine Therapiebegrenzung aus ist und der dann also quasi sein Lebensende erleben wird, wie das dann gestaltet wird, das ist weniger institutionalisiert. Sondern da ist es dann sehr stark davon abhängig, wie das Therapieteam sich zu dieser Frage, vorbereitet hat. Das ist im notfallmedizinischen Bereich, glaube ich, sehr unterentwickelt. Im intensivmedizinischen Bereich schon besser, weil man da etwas mehr Zeit hat natürlich. Ausgeprägt ist das in chronischen Erkrankungen mit tödlichem Ausgang. Also da glaube ich, gibt es also schon die Möglichkeit. Aber gerade so in zeitdringlichen Situationen sagen wir mal, ist das, sagen wir, wird es nicht so stark wahrgenommen, obwohl es oft sehr, sehr wichtig wäre. Mhm.
Ja, also, was sehen Sie da für Entwicklungsmöglichkeiten, um das zu optimieren, diese, also gerade in zeitdringlichen Situationen, die Rücksichtnahme auf das, was die Person ausmacht, auch in spiritueller Hinsicht?
Also ich glaube, dass es sehr, sehr hilfreich ist, wenn die Patientenverfügung sich nicht nur auf die faktischen Begrenzungen ausrichtet, sondern tatsächlich auch auf die Wünsche dessen, was zu passieren hat, wenn eben diese, sagen wir mal, eine Therapiebegrenzung stattfindet oder auch eine Therapie, wie auch immer sie aussieht. Das ist da nicht mit drin. Man sieht quasi die Person hinter der Patientenverfügung nicht.
Also das kann zum Beispiel in der Präambel geschehen.
Ja, ne, wo man sagt, ich habe ein reiches Leben geführt und ich bin ich stehe im Glauben oder für mich ist wichtig, dass, dass im Falle meines Sterbens das und das berücksichtigt wird. Mhm. Also Ausdruck der, sagen wir mal, der spirituellen Armut im Sterben, im Krankenhaus oder auch in einer medizinischen Situation ist natürlich, dass auch die Menschen sich mit dieser Situation nicht im Vorhinein befasst und auch ihre Vorstellungen nicht niedergelegt haben. Und dann hat man halt natürlich die Verwandten, aber das ist ja oft auch schwierig, das zu ermitteln in einer zeitdringlichen Situation.
Ja, also Sie betonen die Patientenverfügung zu Recht. Nun gibt es auch Grenzsituationen, die nicht unmittelbar mit dem Sterben und dem Tod zusammenhängen, sondern ganz besonders in der Notfall- und Intensivmedizin eben mit medizinisch sehr schwierigen Situationen, unter Umständen auch belastenden, wie zum Beispiel Dialyse ist so eine belastende Situation. Mhm. Was heißt es da? Also die Patientenverfügung betrifft ja nicht alle Möglichkeiten des Lebens. Und meine Frage ist auch insbesondere, nehmen wir mal an, die Patientenverfügung ist optimiert, man hat eine gute Präambel und so weiter. Wie bilden wir Pflegende und andere Gesundheitsberufe, junge Mediziner und Medizinerinnen aus in dieser Hinsicht? Also wie fördern wir in dieser Verknappung von Zeit und Geld, wie fördern wir die spirituelle Kompetenz?
Ja, also das ist, da würde ich sagen, das Erste ist, dass ein Bewusstsein dafür entwickelt werden muss, und ich glaube, das ist nicht allgemein vorhanden, dass jede Entscheidung, die quasi dass eine Änderung des Lebens oder jede Situation, die eine Änderung des Lebens hervorruft, natürlich auch deutliche Fragen bezüglich der weiteren Lebensführung verursachen und hervorrufen und letztendlich natürlich dann immer Sinnfragen entstehen, die, sagen wir mal, wahrgenommen werden müssen und selbst wenn man sie nicht beantworten kann, dann eben doch einen Raum eingeräumt werden muss, der diese Verarbeitung zulässt und möglicherweise dann eben auch Hilfe angeboten wird.
Vielleicht sprechen wir kurz über diese beiden anderen Empfehlungen noch, also Einbeziehung der anderen Berufsgruppen in der Notfall- und Intensivmedizin, auch dessen, was diese Berufsgruppen einbringen, also die soziale Arbeit, das Umfeld, die psychosoziale Situation, die Seelsorge eben, sind ja gewissermaßen die Profis für das Spirituelle. Inwieweit gelingt da schon eine gewisse Teamarbeit?
Also ehrlich gesagt, der tägliche die tägliche Erfahrung sagt, das spielt überhaupt keine Rolle. Okay. Ja, also die Sozialarbeiter haben für die Fragen, also es ist eine, sagen wir mal, für Sinnfragen überhaupt gar keinen Raum, sondern die organisieren Weiterversorgungsmöglichkeiten. Ja, da sind natürlich die empfangen quasi einen Auftrag, den sie umsetzen, aber ich würde mal vermuten, dass die wenigsten sich tatsächlich mit dem Patienten selber auseinandersetzen, sondern die kriegen gesagt, was eben zu laufen hat. Und das setzen sie um und die Seelsorgenden werden eigentlich, sagen wir mal so, nicht zu Situationen gerufen, die nicht über eine Krankensalbung hinausgehen, ja, in einer Akutsituation.
Dann gibt es wahrscheinlich auch diesen Effekt, wenn der Seelsorger gerufen wird, dann dass das Signal für den Patienten ist, jetzt wird es ernst.
Genau. Ja, na gut, ich meine.
Auch für das Team.
Ja, na, das heißt, das, ja, genau. Na gut, ich meine, das ist tatsächlich, ja. Das ist, na, das ist wie die Kerze anzünden und was eigentlich nicht gut ist. Ja, aber
das, die Signalsetzung heißt dann, dass der Seelsorger kaum gerufen werden kann in einer nicht lebensbedrohlichen Situation.
Akutsituation. Ja, ich meine, das kann man natürlich ansprechen. Das wird bei uns tatsächlich in einem städtischen Krankenhaus auch nicht gemacht, regelhaft. Also auch beim Aufnahmegespräch oder so. Ja, es ist halt so, dass ich eigentlich denke, dass das in ein Aufnahmegespräch immer mit eingeschlossen werden müsste. Aber das findet nicht statt.
Die vierte Empfehlung, möchte ich sagen, ist für uns Europäer provokativ. Wir sind erzogen, weltanschaulich neutral zu sein. Und jetzt die Vorstellung, der Patient will beten und fragt uns, ob wir mit ihm beten, ist ungewöhnlich, ist aber in den USA durchaus eine, die diskutiert wird. Ja. Wie sehen Sie das? Patient hat den Wunsch, mit jemandem aus dem Ärzteteam oder Pflegeteam zu beten. Was heißt da respektvoller Umgang?
Ja, das, also wie gesagt, ich stimme überein, das ist ein amerikanischer Umgang, also das ist tatsächlich eine andere Kultur, das ist so. Also da können Sie nur meine persönliche Meinung hören.
Ja.
Und die ist, wenn jemand auf mich zukäme und er möchte das, dann würde ich das tun, ganz klar. Aus meiner Erfahrung habe ich tatsächlich, ich muss mal überlegen, ich habe mit Angehörigen gebetet, aber eigentlich nicht mit Patienten. Ja. Obwohl, also solche Themen schon eine Rolle spielen, also das ist ganz klar. Weniger in der Notfallmedizin, das ist also so eine besondere Situation, aber in der Intensivmedizin ja. Und in meiner Assistentenzeit auf onkologischen Stationen und so, klar. Ja. Da sowieso. Aber es ist halt eigentlich unüblich. Es ist in Deutschland unüblich.
Sie haben eben schon hingewiesen, dass es Unterschiede in den Kulturen gibt, sicherlich zwischen USA und auch Lateinamerika und uns. Nun haben wir auch in unserem eigenen Land verschiedene Kulturen, insbesondere durch das stärker werdende Islam. Es kommen Menschen verschiedener kultureller, religiöser, spiritueller Hintergründe zu uns und auch die Behandler, das Behandlungsteam ist viel bunter geworden. Was bedeutet das denn in einem Hightech-Klinikum wie dem, in dem wir hier sind, mit dieser Diversität umgehen, verschiedenster Stile, die einen ganz klassisch religiös sozialisiert in der inneren Türkei zum Beispiel, die anderen vollkommen atheistisch, also so bunt ist das ja.
Das bedeutet letztendlich, also ich meine, das ist so, dass der Islam eine sehr unterschiedliche Auffassung zur Medizin hat. Ja, das ist völlig erstaunlich. Also das, was uns antreibt, quasi Patientenwunsch und so in die medizinische Behandlung mit einzubeziehen, scheint mir, also so wie ich das mitbekommen habe, im Islam nicht so eine starke Rolle zu spielen. Es wird halt, der Arzt tut, was er tun muss, bis zum bitteren Ende. Und wenn es dann aber zum Tod kommt, dann ist es so, wie es ist. Dann ist auch sozusagen Inshallah, und dann ist es das, und dann wird quasi umgeschaltet, und in einen Trauermodus umgeschaltet. Das ist so meine Erfahrung, und das Einzige, was man tun kann, ist natürlich die Wünsche der Verwandten, so sie denn geäußert werden und so sie gefragt werden, eben auch umzusetzen. Mhm. Ja, oder auch wobei bei den Muslimen, das ist oft sehr, sehr schwierig, das rauszufinden. Mhm. Also das ist nicht so einfach. Also, aber ich finde halt, ja, es hilft nichts, als neugierig sein und fragen.
Mhm. Ja. Ja.
Also da, das ist... Das ist das, was zu tun ist. Ja. Und dann eben auch offen zu sein und versuchen, das umzusetzen. In dem Behandlungsteam ist es so, dass also dieses Thema spielt im intensivmedizinischen Bereich eine viel, viel stärkere Rolle. Natürlich im notfallmedizinischen Bereich sind wir eher so aktiv medizinisch handeln.
Ja.
Da ist es eher so im Nachhinein, weil ich glaube, jeder nimmt dann schon mit, was ihn so betrifft, und er muss das tatsächlich verarbeiten, und eben auch tatsächlich hat er da eine spirituelle Ebene, ganz sicher. Mhm.
Ja, auf die möchte ich gern noch eingehen. Es wird ja selten explizit von Religion und Spiritualität geredet. Das tun die Patienten ganz selten von sich aus. Also auch die Patienten, die gut reden können und bei Bewusstsein sind und so weiter, formulieren das meistens nicht gegenüber dem Arzt, vielleicht noch eher gegenüber der Pflege. Es gibt diese floskelhaften Stoßgebete, oh Gott, die teilweise recht tief sein können, weil sie ein Erschrecken, ein Erstaunen und die Sinnfrage in ganz, ganz kurzer Form zum Ausdruck bringen. Mhm. Wie merken Sie denn in der Notfallmedizin, noch stärker in der Intensivmedizin, dass jetzt eine spirituelle Dimension hinzukommt oder gleichzeitig da ist mit den im engeren Sinn Behandlungsproblemen? Woran wird das deutlich? Auch jetzt in der Art der Patientenbetreuung.
Also das wird deutlich an der, sagen wir mal, an dem, an den vegetativen Zeichen der Betroffenheit.
Mhm.
Also das ist, Sie sehen das einem Menschen an, ob das dahergesagt oder tatsächlich eine tiefere Dimension hat.
Mhm. Mhm.
Ja.
Mhm.
Also das glaube ich tatsächlich da.
Mhm.
Also man denkt manchmal, das ist daher gesagt, und das ist nicht. Und das sehen Sie an dem, wie der Mensch Ihnen gegenübersteht, wenn er es sagt.
Mhm.
Also das ist nicht in Worte zu fassen, sondern tatsächlich wahrzunehmen.
Mhm.
An den körperlichen Reaktionen, das sieht man.
Mhm. Nun kommt es ja auf die Passung, auf das Matching an zwischen dem, was der Patient äußert, auch wie Sie vollkommen zu Recht sagen, nonverbal, durch die Art, wie er vegetativ sich äußert, auf der einen Seite, und der Fähigkeit, die viel beschäftigte Ärzte und Pflegende haben, das wahrzunehmen und darauf einzugehen. Ja, das muss ja beides irgendwie zusammenkommen. Ihrer Meinung nach, was müssen wir tun in der Ausbildung und auch in der Fort- und Weiterbildung, damit diese spirituellen Kompetenzen besser werden? Der Behandler und der Teams.
Ja, ich glaube, da muss man früh anfangen. Das beginnt wahrscheinlich schon vor dem Studium, mit dem Studium. Mhm. Also es ist halt so, dass die Medizin eine Naturwissenschaft ist, die sich mit dem Menschen beschäftigt und eben sich nicht nur auf naturwissenschaftliche Fakten, sondern auch auf eben, sagen wir mal, einer Geisteshaltung bezieht.
Mhm.
Und diese Geisteshaltung tatsächlich, die wahrscheinlich darin besteht, dass man wahrnimmt, dass der Mensch ein geistvolles Wesen ist, eben tatsächlich von vornherein mit in das Studium einbezieht. Das ist mal das eine. Das andere ist, dass natürlich der Raum für, also wenn man dann im Berufsleben oder in der Weiterbildung steht, dass der Raum für für Themen der Spiritualität eben tatsächlich oder sagen, also gegeben sein muss.
Das heißt, was heißt Raum in dem Zusammenhang?
Raum heißt ein zeitlicher Raum. Also das heißt, wenn und auch ein Gesprächsraum. Das heißt, sie ein Debriefing nach einer Reanimationssituation muss auch erfassen, also das ist ein Unterschied, ob ein 84-jähriger Mensch nach einem reichen Leben stirbt oder ein 24-jähriger. Das sind natürlich, das sind, also und das geht jeden an und das geht jeden nah. Also es ist jetzt unabhängig, wie alt der Mensch ist, sondern es ist halt quasi, sie haben einen Menschen vor sich, der in einer schwierigen Situation oder im steht oder eben stirbt. Das macht was mit ihnen, das müssen sie wahrnehmen, das müssen sie auch quasi in ihr Leben einbauen. Und das ist tatsächlich, sagen wir mal, den Raum brauchen sie. Sie brauchen auch den Raum, in ihrer Freizeit darüber nachzudenken. Sie müssen sich diese Zeit eben einfach lassen. Und das, das lernt man tatsächlich nicht. Ja, also der Beruf am Menschen, ob es jetzt Pflegende oder Ärzte sind, der erfordert einfach, dass man einen Mensch mehr erfasst als in seinen funktionierenden Einzelteilen, sondern auch als Gesamtheit. Und von daher müssen Sie selber tatsächlich das auch für sich erkennen, dass Sie so sind und das dann eben auch übertragen können auf Ihre Patienten. Dazu brauchen Sie aber auch unabhängig von Ihrer ärztlichen, pflegerischen Tätigkeit einfach Raum, wo Sie tatsächlich über das Leben nachdenken können. Sagen wir mal, Dinge auch abstrahieren können. Und das muss tatsächlich, kann man auch lernen, muss man auch vermitteln. Und das ist aber ein lebenslanger Prozess. Ja. Also das glaube ich.
Ja, gibt es Ihrerseits noch einen Punkt, der Ihnen jetzt einfällt zu unserer Thematik, den Sie hinzufügen möchten? Notfallmedizin, Intensivmedizin und Spiritualität.
Ja, ich glaube wirklich, dass wir in einem Bereich, dass wir als Mediziner immer Gestalter und auch Produkt einer gesellschaftlichen Entwicklung sind. Und wir haben diese, also sagen wir mal, dass wir eigentlich so ein bisschen wie, also eine spirituelle Wüste dastehen, das ist eine Reflexion der allgemeingesellschaftlichen Entwicklung. Ja, wir drücken viele Dinge einfach so weg das tut uns nicht gut. Ja, ich glaube, das ist so und tatsächlich glaube ich schon auch, da sind alle Menschen aufgefordert, aber natürlich vor allen Dingen die auch mit anderen Menschen viel zu tun haben.
Sich und die können auch gestalten, können auch die Wüste gestalten.
Ja, genau. Ne, und das muss man halt dann tatsächlich dann auch tun.
Ja, vielen Dank.